Damen und Herren, nochmal guten Morgen, auch wenn ich die meisten oder wir die meisten schon persönlich begrüßt habe, zu unserer heutigen Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2016-2017 der Heidelberger Druckmaschinen AG. Bevor wir loslegen, kurz zum Programm. Unser neuer Vorstandsvorsitzender Rainer Hunsdörfer und unser Finanzvorstand Dirk Kalibe werden Ihnen die Strategie und das Geschäftsjahr und den Ausblick fürs kommende Geschäftsjahr vorstellen. Danach haben wir genügend Zeit für Fragen und Antworten. Zur Technik sage ich da noch was hier im Raum. Und für die elektronischen Medien stehen dann auch beide Herren natürlich gerne noch für O-Töne im Anschluss direkt zur Verfügung. Und nach der Veranstaltung gegen 12:30 haben wir draußen auch noch ein Business Lunch für Sie vorbereitet und stehen dann noch für Fragen und Antworten zur Verfügung. Vielen Dank schon mal und dann übergebe ich das Wort an Herrn Hunsdörfer.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist es hier eine besondere Ehre und Vergnügen, heute hier vor Ihnen bei der Heidelberger Druckmaschinen AG Bilanzpressekonferenz zu stehen.
Rückkopplung.
So ist besser, ja. Und bevor ich mit meiner Präsentation starte, möchte ich auch noch mal drei Worte zu meiner Person verlieren, warum ich eigentlich hier bin. Heidelberg war für mich immer, mein ganzes Berufsleben lang, und Sie wissen, ich komme aus dem Maschinenbau, ein herausragendes Unternehmen. Und Heidelberg wieder zu einem Leuchtturm zu machen, zur alten Stärke zu führen, zu einem ertragsstarken und wachsenden Unternehmen, ist natürlich eine ganz besondere Ehre und natürlich auch eine anspruchsvolle Aufgabe, die ich sehr gerne wahrgenommen habe und der ich mich auch in den nächsten Jahren voll und ganz widmen will. Ich habe Heidelberg über die Jahre immer verfolgt und Sie erinnern sich auch noch, schon Weilchen her, da war es der Leuchtturm des Maschinenbaus und da wollen wir auch wieder hin. Natürlich wird es nicht möglich sein, das alte Heidelberg herzustellen, sonst wird ein neues sein, ein digitales, und Sie haben es ja auch schon gelesen an den Überschriften, wir haben uns das Motto gegeben, Heidelberg goes digital. Was haben wir getan, das neue oder teilweise neue Management? Wir haben, und ich werde im Detail gleich darüber berichten, wir haben analysiert, wo wir stehen, wir haben die Konsequenzen daraus gezogen, wir haben die Erfolgsfaktoren für die Zukunft definiert, die ersten strategischen Maßnahmen bereits ergriffen und wir haben auch ganz klar die Ziele definiert, an denen wir uns auch in Zukunft messen lassen wollen, wo wir auch, sage ich mal, unsere Zielerreichung wirklich transparent darstellen wollen. Und zur Strategie, das ist das wesentliche Thema, zu dem ich heute Stellung nehmen werde, zu den aktuellen Zahlen wird unser CFO, Herr Kalibe, im Detail was sagen. Zur Strategie kann man sagen, dass das Unternehmen, und ich habe es mir sehr genau angeschaut, bevor ich zu Heidelberg kam, den Turnaround geschafft hat. Wir haben das Unternehmen stabilisiert, sind auch sicher wieder in der Gewinnzone. Allerdings, was fehlt, ist Wachstum und was fehlt, ist die Profitabilität, die ich mir persönlich vorstelle. Und da will ich gleich mal sagen, auch die Ziele, die wir jetzt gestellt haben, ist nicht das Endziel. Für mich ist ein Maschinenbauunternehmen dann profitabel, wenn es nachhaltig zweistelligen EBIT hat. So bin ich eben sozialisiert. Alle Unternehmen, für die ich bisher in meinem Leben arbeiten durfte, waren so aufgestellt und da will ich auch Heidelberg wieder sehen, so schnell wie irgend möglich. Eine neue Strategie, ein neuer Ansatz braucht natürlich auch eine entsprechende Kultur. Deshalb haben wir unsere Mission, unsere Werte neu definiert. Wie ich zu Heidelberg kam, sagten alle meine Freunde und Bekannten, bist du wahnsinnig, Papier und Druck ist tot. Das ist auch so die allgemeine Meinung in der Industrie. Ich habe mir es genau angeschaut. Das ist eben nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, das PPV, das Print Production Volume, also das, was unsere Kunden machen, wächst. Natürlich haben wir ein paar gegenläufige Dinge, kennen Sie auch, dass die Maschinen immer produktiver werden und auch unsere Kunden produktiver werden, dass es Konsolidierung gibt. Aber es gibt Bereiche, die wachsen und auf die werden wir uns konzentrieren. Und deshalb haben wir unsere Vision eben auch entsprechend aufgestellt. Wir machen den Unterschied, indem wir unseren Kunden helfen, ihre Ideen oder den Kunden unserer Kunden helfen, ihre Ideen zu visualisieren, ihre Identität darzustellen und die Kommunikation machen. Öffnen Sie Ihren Kühlschrank, schauen Sie rein. Lauter Botschaften kommen entgegen und die sind gedruckt. Also das Thema Verpackung, aber auch das Thema Kommunikation ist ein wesentliches Thema. Und das ist die Berechtigung für Heidelberg, auch in Zukunft in diesem Markt tätig zu sein. Wir, ich sagte es bereits, wollen Leuchtturm werden und das mit drei wesentlichen Kernelementen. Technologieführerschaft, Digital Transformation mit also neuen digitalen Geschäftsmodellen, unser Geschäftsmodell erweitern und dann ganz wichtig und auch mit guten Potenzialen, auch bei Heidelberg wie bei jedem Unternehmen und das ist eine ongoing Geschichte, das ist Operational Excellence. Dafür stand Heidelberg auch mal in der Vergangenheit, also ich kann mich noch erinnern, wie wir alle nach Wiesloch gepilgert sind, um moderne Fabrik zu sehen. Das ist nur ein Teil davon, es gilt für die gesamte Organisation. Da wollen wir wieder hinkommen. Die Potenziale, die wir haben, kann man hier deutlich sehen. Wir haben einmal, wie bekannt, das Geschäft mit den Bogen-Offset-Maschinen, rund 2,5 Milliarden groß, wo wir mit großem Abstand Markt- und Technologieführer sind, mit über 40% Marktanteil. Hier gilt es, das Geschäft weiterhin zu betreiben, zu stabilisieren, vielleicht auch ein kleines Wachstum hier und dort zu erreichen. Der Digitaldruck, ein anderes Feld, da ist Heidelberg noch klein. Allerdings haben wir uns mit einem neuen Ansatz, denke ich, sehr schlau aufgestellt, indem wir in den Digitaldruck nicht von der Commercial, von der Akzidenzdruckseite einsteigen, wo wir heute auch drin sind mit unserer Versafire, sondern eben von der Verpackungsseite und dort eben ganz vorne dran sind. Da glauben wir, deutliches Wachstum erzielen zu können. Und dann last not least, der größte Markt für uns, der größte erreichbare Markt für Heidelberg, das sind die Consumables, die Verbrauchsmaterialien. Und da haben wir heute einen Marktanteil mit unserem heutigen Geschäftsmodell, wo wir quasi als Händler auftreten, von ungefähr 5%. Und Sie können sich vorstellen, da ist auf alle Fälle Wachstumspotenzial. Bei 5% Marktanteil, da kann man auf alle Fälle deutliches Wachstum erwarten. Wenn man sich unser Markt anguckt und unsere Geschäftsmodelle, dann fällt einem auf, was ich vorher sagte, dass der Output von unseren Kunden stetig steigt. Und zwar in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, Sheetfed, Offset, Flexo und Digital. Nicht so sehr im Input, sondern vor allem im Output, weil unsere Kunden effizienter werden. Und das ist im Prinzip unser Ansatz, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um an dem steigenden Output, an dem steigenden Druckvolumen unser Geschäft zu koppeln, also in das Lifecycle-Geschäft stärker hineinzukommen und dafür neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wie wollen wir das stemmen? Die erste Kernbotschaft ist mit Technologieführerschaft. Heidelberg ist ein Technologieunternehmen und wird ein Technologieunternehmen bleiben. Es ist unsere DNA zum einen und zum anderen bin ich auch überzeugt, Sie können einen Markt nicht beherrschen, wenn Sie nicht die Technologie treiben. Und wenn Sie es anschauen, und wer von Ihnen auf der Drupa war, konnte das sehen, dass Heidelberg hier für unsere Kunden mit Produktinnovationen echte Vorteile schafft, echte Werte schafft. Wir treiben mit unseren Maschinen, mit vor allem aber auch der Software, dem Workflow, die Automatisierung im Drucksaal bei den Druckereien voran. Die Effizienz steigt, die Profitabilität steigt, die Druckkosten sinken mit Simply Smart Push-to-Stop, mit automatisiertem Drucken, das auch unabhängiger wird von der Qualität des Druckers, machen wir Fortschritte. Und das wurde auch sehr belohnt. Als einziger Hersteller von Druckmaschinen konnten wir im abgelaufenen Jahr unseren Auftragseingang erhöhen, dank eben dieser Innovation. Aber es gibt auch weitere Bereiche, wo wir Vorreiter sind und dieses auch in Zukunft bleiben wollen. Wir sind definitiv inzwischen der Vorreiter für den industriellen Digitaldruck für Verpackungen. Wir haben die Labelfire für die Labels in den Markt gebracht. Da läuft die Serienproduktion läuft gerade an mit sehr, sehr großem Erfolg. Die ersten Kunden haben schon bereits die zweite Maschine jeweils bestellt. Das ist also ein Wachstumsmarkt, wo sich Heidelberg sehr breit aufstellen wird. Die Primefire, die wir auf der Drupa vorgestellt haben, die einzige derzeit funktionierende Digitaldruckmaschine im B1-Format, also typisch und notwendig für das Segment Verpackung, ist auch voll im Zeitplan. Wir haben die erste Feldtestmaschine am Laufen, die zweite kommt in Kürze und unsere Wettbewerber schwächeln alle, die verschieben ihre Markterprobungszeiten Zug um Zug. Also wir haben heute, sage ich mal, mindestens halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht auch etwas mehr Vorsprung. Und ich brauche Ihnen nicht sagen, wer ein solches neues Segment als erster besetzt, der wird es beherrschen. Und ich bin zuversichtlich, dass Heidelberg das hinkriegt. Aus diesem Segment Innovation und Technologie sehen wir in den nächsten 5 Jahren mindestens 200 Millionen Euro an Wachstum für Heidelberg. Ich persönlich glaube, es ist sehr vorsichtig und konservativ. Aber das haben wir uns auf alle Fälle mindestens vorgenommen. Durch Technologie, durch Innovation in Produkten, in aber auch Dienstleistungen, in Software, hier 200 Millionen zusätzlichen Umsatz erreichen zu können. Die zweite wichtige strategische Kernbotschaft ist die digitale Transformation, digitale Geschäftsmodelle. Heute befinden wir uns in einem transaktionsbasierten Geschäftsmodell, also der Kunde bestellt was von uns, er bezahlt es und nimmt es und es war's. Das ist die Maschine, das ist ein Ersatzteil, das ist eine Servicestunde, das ist, was weiß ich, 5 Liter Farbe, alles, was der Kunde eben braucht. Und dieses werden wir weiterentwickeln in ein Workflow-gesteuertes Geschäftsmodell. Wir werden mit unseren digitalen Möglichkeiten und unsere Maschinen geben uns die Möglichkeit, wir haben alle Daten vom Kunden, dem Kunden die Möglichkeit geben, seine Verbrauchsmaterialien automatisch über den E-Shop zu ordern und dann eben nicht nur die er von uns kriegt, sondern auch von anderen. Das heißt, wir werden der Amazon der Druckbranche, weil wir die Daten haben, wir haben die Kundenschnittstelle und die werden wir ausnutzen und nützen, um unsere Dominanz an dieser Stelle zu betonen. Wir werden uns zwischen den Fabriken und die Kunden schieben. Was natürlich dazugehört, und das ist auch wichtig, und da passt auch die Übernahme der Druckshop-Chemikalien und Lacke von Fuji, die wir auch heute Morgen bekannt gegeben haben, hervorragend dazu. Wir eignen uns auch die Kompetenz an. Das heißt nicht, dass wir alles machen müssen, aber wir müssen die Kompetenz haben, um die Consumables optimal mit unseren Maschinen abzustimmen, um unseren Kunden das bestmögliche Ergebnis zu geben. Und dann kommen wir in die dritte Phase der digitalen Transformation, dass wir an dem Output beteiligt sind, dass wir dann nicht mehr die Farbe verkaufen, sondern die Leistung über den gedruckten Bogen eines Tages abrechnen können. Das wird natürlich nur funktionieren, deshalb eben das Erhöhen und das Anreichern der Kompetenz, wenn wir einen Mehrwert bieten können und dafür stellen wir uns gerade auf. Und dann sind wir, ich habe Ihnen vorher das Bild gezeigt mit dem wachsenden PPV, dann sind wir an dem Output und werden an dem Wachstum und an der Profitabilität unseren Kunden teilhaben können. Mit diesem Bereich werden wir in den nächsten 5 Jahren rund 250 Millionen zusätzlichen Umsatz machen. Das ist eigentlich auch kein besonders ambitioniertes Ziel. Wir erhöhen unseren Marktanteil bei Consumables von heute 5% auf 8,5-9%. Das sollte also auf jeden Fall mindestens möglich sein, wenn wir unsere Aufgaben hier halbwegs machen, wovon ich ausgehe. Wir sind dort auch schon recht gut unterwegs. Wir haben aber weitere Themen zur digitalen Transformation und Heidelberg gehört zu den Maschinenbauunternehmen, die, wenn es ums Thema Industrie 4.0 geht, am weitesten vorne ist. Und das gilt nicht nur allein für unsere Produkte, für unsere Druckmaschinen, für unser Prenect, für unseren Workflow, für den Heidelberg Assist und unsere Cloud. Das gilt auch für Themen in unserer eigenen Fabrik. Wir haben Software und Kompetenz, die es erlaubt, aus einer Konstruktionsstückliste praktisch automatisiert eine Einkaufsstückliste, eine Montageanleitung eine Fertigungsanleitung, eine Fertigungsstückliste zu machen. Und das sind Themen, die jeden herstellenden Betrieb, egal ob er Autos herstellt oder Drucker oder Druckmaschinen oder Werkzeugmaschinen braucht. Und wir haben auch eine Akquisition von vor wenigen Tagen uns ein Unternehmen, ein Softwareunternehmen dazugekauft, die Firma Docufy, die das fehlende Glied, das wir nicht selbst hatten, nämlich die Dokumentation, die Visualisierung dieser Themen eben für uns ergänzt, dass wir die gesamte Kette von der Konstruktion über die Industrialisierung bis zur Umsetzung realisieren können. Wir haben auch daraus eine Smart Factory kreiert. Und ein Beispiel habe ich auch mitgebracht. Wir haben für ein Berliner Unternehmen, Big Rap, das ist ein typischer Start-up, der einen 3D-Drucker erfunden hat, mit unserer Software geholfen oder ja, unterstützt, dieses Produkt zu industrialisieren. Und wir fertigen das sogar in Wiesloch für diesen Kunden. Das ist ein zukünftiges Geschäftsfeld, das insgesamt, sage ich mal, mindestens eine Marktgröße heute, aber tendenziell wachsend, für uns von mindestens 1 Milliarde hat. Also die 50 Millionen, die wir uns hier mal als zusätzliches Potenzial in diesem Bereich vorgenommen haben, würde ich jetzt auch sagen, sind relativ leicht zu erreichen. Und das Schöne ist, auch mit entsprechenden Margen, wie sie im Softwarebereich durchaus üblich sind. Das dritte Element, das dritte wesentliche Strategieelement ist die Operational Excellence. Und da stehe ich natürlich auch mit meiner jahrzehntelangen Maschinenbauerfahrung auch ganz besonders dafür. Die ganzen Themen, die Sie kennen, Lean Manufacturing, die Effizienz, die Ratiopotenziale, werden wir angehen, haben wir bereits begonnen. Wir haben zum Beispiel mit einem Projekt, das bereits gestartet ist, vor, unsere Strukturen alle auf den Prüfstand zu stellen in den ganzen indirekten Bereichen, egal ob das der Vertrieb ist, ob es die Produktion ist, ob es die Entwicklung ist, ob es der Finanzbereich ist. Alle werden hier überprüft. Und ich kann Ihnen auch sagen, ein Unternehmen, das so geschrumpft ist wie Heidelberg, da stimmen viele Strukturen nicht mehr. Die werden wir schnellstens in Ordnung bringen. Da haben wir große Potenziale. Wir haben Komplexitätsreduzierungsprojekte aufgesetzt. Auch hier ein Beispiel bei unserer Tochter Gallus zum Beispiel. Haben wir aus 4 Maschinenplattformen eine gemacht. Und das ist natürlich ein enormer Kostenvorteil, aber auch Flexibilitätsvorteil. Es ist ein Kraftakt, sowas zu machen, aber wir haben es geschafft. Die Label Master wird Ende des Jahres in den Markt gehen. Auch dort sind die Feldtests weitgehend erfolgreich abgeschlossen. Wir werden auch unser Unternehmen zusammenführen. Wir werden die Themen verdichten. Daraus entsteht auch Effizienz. Wir werden im nächsten Jahr die Entwicklung aus Heidelberg ins Werk nach Wiesloch verlagern. Und wir werden auch unsere gesamte Entwicklung auf agile Methoden umstellen, wie wir es bereits seit 2010 begonnen haben, im Softwarebereich zu machen. Und nicht zuletzt, wir haben auch ein Projekt aufgesetzt, eine agile Produktion zu machen, wo wir auch die Prinzipien der agilen Methoden in die Fabrik übertragen. Ganz im Sinne, wo Heidelberg mal war, Operational Excellence überall zu zeigen. Und letztendlich könnte ich sagen, das Ziel ist, in ein paar Jahren ein agiles Unternehmen zu werden. Also nicht nur Lean, sondern agil, was natürlich dafür führt, dass das Unternehmen schneller ist, dass es schneller auf Marktveränderungen reagieren kann, Marktchancen wahrnehmen kann und vor allem auch schlanker wird, was zum Schluss eben ein Riesenkostenvorteil sein kann. Standortkonzeptoptimierung, wir lösen verschiedene Themen auf. Wir haben beispielsweise uns auch von einigen Kosten befreien können für unser Logistikzentrum. Auch wenn wir das Gebäude in Heidelberg nicht mehr brauchen, das wird uns auch weiter entlasten. Und wir werden natürlich auch unsere Produktionsstandorte sehr viel stärker auch nach Kostengesichtspunkten auslasten und strukturieren. Wir werden auch unsere Fabrik in China stärker nutzen und unsere kostengünstige Fabrik in Brandenburg eben auch. Ja, und wir arbeiten auch an sonstigen Strukturverbesserungen, auch hier schon ein erfolgreiches Thema. Wir konnten unsere Logistik-Mitarbeiter auf den IG Metall Logistiktarifvertrag bringen und haben dort deutliche Kostenvorteile erzielen können. die uns auch helfen, die Struktur, die Kosten zu verbessern. Wir sind sicher, dass wir damit in den nächsten 5 Jahren durch Senkung der Prozess- und Strukturkosten 50 Millionen pro Jahr heben können und damit auch unsere Profitabilität langsam dahin bringen, wo wir hin wollen. Kurzfristig, nämlich jetzt und in den nächsten Monaten, gilt es, dieses digitale Produktportfolio zu stärken, diese Produkte Labelfire und Primefire in den Markt zu bringen, das Wachstum mitzunehmen. Die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt begonnen haben, die wir uns ausgedacht haben, zu definieren und umzusetzen und dann die Ziele zu erreichen. Mittelfristig gilt es dann, zu einem Systemanbieter zu werden, die digitale Transformation zu meistern, dann auch Zug um Zug in den Lebenszyklus unserer Kunden zu kommen, die Verbrauchsmaterialien nicht mehr einzeln zu berechnen, sondern irgendwann in einem Subscription-Modell zusätzliches profitables Geschäft zu generieren. Und langfristig, also Größenordnung 5 bis 7 Jahre, glaube ich, dass wir wieder ein Leuchtturm sind, ein digitales Unternehmen, das ganz andere Geschäftsmodelle haben wird, als wir es heute haben. Und auch Geschäftsmodelle, die wieder insbesondere für den Maschinenbau richtungsweisend sind, ganz in dem Sinne, wie ich es eingangs sagte. Die Ziele für 2022 sind profitables Wachstum. Wir wollen, wenn Sie es zusammengezählt haben, zusätzlich 500 Millionen Umsatz haben, also damit ein Umsatzvolumen von 3 Milliarden erreichen, 200 Millionen aus dem digitalen Druckportfolio, 250 Millionen aus neuen Geschäftsmodellen, Consumables und Service, 50 Millionen aus dieser digitalen Plattform. Die Profitabilität wollen wir auch gleichzeitig natürlich deutlich verbessern. 50 Millionen sollen aus dem Volumenzuwachs kommen und weitere 5 Millionen aus unserem Kosteneffizienzmaßnahmen, aus der Operational Excellence. Und das führt dann zu einem EBITDA von 300 Millionen und einem Nettoergebnis von 100 Millionen. Das sind die Mittelfristziele, die wir uns gesetzt haben und ich bin sicher, die wir auch erreichen werden. So viel von meiner Seite zur Strategie, zum Ausblick und ich gebe jetzt an meinen Kollegen, unseren CFO Kalibe, für die Finanzzahlen.
Wir hatten gesagt, dass wir bis zu 4% in diesem Jahr wachsen wollen. Wir sind bei knapp 0,5% ausgekommen. 2 Akquisitionen, die wir letztes Jahr geplant hatten, haben wir jetzt im 1. Quartal umgesetzt. Gleichwohl war die Drupa für uns eine sehr, sehr gute. Wir haben guten Auftragseingang gemacht. Deswegen sind wir in Summe mit dem Erreichten sehr zufrieden. Von da aus haben wir hinter dem Umsatz einen grünen Haken gesetzt. In der EBITDA-Marge wollten wir auf vergleichbarem Vorjahresniveau liegen. Wir haben 7,5% ausgewiesen. Es hatten letztes Jahr enthalten einen 20 Millionen Ertrag, ein sogenannter Badwill aus der Akquisition von PSG. Wenn man den herausrechnet und in diesem Jahr berücksichtigt, dass wir 10 Millionen Drupa-Kosten gehabt haben, fühlen wir uns mit den ausgewiesenen Zahlen auf dem gleichen Niveau. Wir sind bei 7,1% ausgekommen. Zu den Sparten komme ich nachher noch. Im Jahresüberschuss wollten wir ein moderates Wachstum haben. Wir haben letztes Jahr 28 Millionen gehabt, von da aus war Mitte 30 so unser Ziel, bei 36 ausgekommen. Auch dort 2 Jahre hintereinander eine solide, positive Zahl, nicht mehr nur eine schwarze Null, sondern positiv. Das ist auch für Finanzierungsgespräche nicht ganz unwichtig. Den Leverage, unser drittes Kriterium, der ja misst die operative Performance, geteilt durch die Nettoverschuldung, also Net Debt, wie wir es definieren, ohne Pension, geteilt durch die Profitabilität, die bei knapp 175 Millionen liegt, war das Ziel, sie immer unter 2x zu halten. Einfach als Indikator, dass wir vereinfacht gesprochen innerhalb von 2 Jahren in der Lage wären, unsere Verschuldung zurückzuzahlen. Wir hatten Zeiten, da waren wir bei 13, 14, 15. Wir hatten sogar mal Zeiten, da war das EBITDA negativ. Jetzt liegen wir 2, 3 Jahre hintereinander mit dieser Kennziffer bei kleiner 2, sind bei 1,4 ausgekommen. Das war für uns frühzeitig ein Indikator zu sagen, wenn wir denn wieder wachsen wollen, müssen wir in dieser Kategorie liegen. Wir wollen nicht mit einer hohen Verschuldung, wie wir es früher mal hatten, vor uns herfahren. Denn wenn die Zeiten schwieriger sind oder die Volatilität greift, dann wollen wir auch nicht über eine hohe Kapitalbindung wieder in die Schwierigkeiten kommen, die wir zum Glück hinter uns gelassen haben. Die Finanzierungsstruktur wollten wir weiter optimieren. Da haben wir letztes Jahr an den Bonds gearbeitet, haben was zurückgekauft, haben ein paar Finanzierungsschritte gemacht, konnten auch den Finanzierungsaufwand von 65 Millionen auf 56 Millionen reduzieren. Hier sind immer noch 34 Millionen Zinsaufwand drin. Die Ziele für die nächsten Jahre werde ich dann hinten raus kommentieren. Aber Big Picture, Umsatz erreicht, Profitabilität, das Niveau erreicht und auch den Leverage erreicht und Finanzierungsstruktur weiter stabilisiert, ausgebaut. Das sind die Kernpunkte. Wenn man das jetzt auf die einzelnen Positionen innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung nimmt, haben wir gegen den Branchentrend beim Auftragseingang ein Wachstum von 4% gehabt. Der Umsatz ist leicht angestiegen, ich habe ihn kommentiert, genauso das EBITDA. Das EBIT konsequenterweise liegt im Rahmen des Vorjahres. Die beiden Effekte habe ich herausgenommen. Wir haben Sondereinflüsse, das sind die ongoing Aktivitäten der Altersteilzeitprogramme. Auch hier werden wir zukünftig vergleichbare Niveaus haben, denn die Aktivitäten hin zu einem agilen Unternehmen, agile Entwicklung, agile Produktion, agiles Finanzwesen erfordert natürlich auch einen Umbau im Personalbereich und dafür brauchen wir natürlich auch gewisse Mittel, die auch für andere Dinge dann natürlich noch vorteilhaft sind, wie die Optimierung der Prozess- und Strukturkosten. Deswegen gewisse Sondereinflüsse werden wir auch zukünftig haben. Kein großes Restrukturierungsprogramm, wo es auf einmal 100 Millionen wie in der Vergangenheit erforderlich sind, sondern hier immer kleine Pakete mit dem entsprechenden Payback, der dann auch im Gesamtziel zutage tritt. Finanzergebnis, ich habe es erläutert, bei 56 Millionen, in diesem Jahr noch enthalten 34 Millionen für zinstragende Verbindlichkeiten, also Cash-out-Zinsen für Kapitalmarkt und den ganzen Finanzrahmen. Der Rest ist dann so mehr die Zinsen für Pensionen, die nicht cashwirksam sind. Ergebnis Vorsteuern, Ergebnis Nachsteuern verbessert. Free Cashflow, da waren wir dieses Jahr mit plus 24 Millionen unterwegs. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir auch die Akquisition im Februar, März abschließen können. Als sich abzeichnete, dass sich das noch 2, 3 Monate schiebt, haben wir Geldanlagen vorgenommen, die Free Cashflow belastend gewirkt haben. Deswegen können Sie eigentlich 30 Millionen, die Sie dann in der Bilanz irgendwo sehen, mit hinzurechnen. Wären die nicht gewesen, wäre der Free Cashflow irgendwo bei 50 Millionen gewesen. Und das ist das Ziel, was wir nebenbei hatten, denn die Kernaussage war, dass unser Unternehmen immer um die 50 Millionen Innenfinanzierungskraft nach allen Investitionen hat, die wir dann links und rechts investieren können, ob es denn in eigene Geschäfte sind, ob es in mehr Investitionen sind, wie die Halle 10, Halle 11, was wir dann nochmal gezeigt haben, oder ob es für die Kapitalstruktur ist. Das sind Dinge, die wir haben und von so aus haben wir im letzten Jahr 24 Millionen ausgewiesen. Es wären bis zu 50 gewesen, wenn man diese Geldanlage nicht getätigt hat. Die werden wir jetzt natürlich nutzen, um die Geldabflüsse für die beiden Akquisitionen, die jetzt getätigt worden sind, zu finanzieren. Damit liegt die Nettoverschuldung bei rund 250 Millionen. Kann betonen, 175 Millionen Mittelwert beim EBITDA geteilt durch 250 ist natürlich ein prima Leverage, der uns natürlich ausreichend finanziellen Spielraum gibt, auch hier weiter zu akquirieren, weiter voranzuschreiten und trotzdem solide aufgestellt zu sein für Dinge, die dann da kommen mögen. Soweit die Kennziffern. Jetzt ein paar Dinge im Detail. Der Umsatz im abgelaufenen Jahr im Verhältnis zu den Jahren davor zeigt das, was unser CEO gezeigt hat. Wir sind zwar gut aufgestellt, aber es ist nicht so ein richtiges Wachstum erkennbar. Wir haben investiert in den letzten Jahren. Wir haben die Projekte, die er gerade vorgestellt hat, die uns dazu führen sollten, nun zukünftig plus 500 Millionen zu generieren. Und dann würde das Bild im Zeitablauf in 3, 4, 5 Jahren ein anderes sein. Die regionale Aufteilung hat natürlich immer gewisse Besonderheiten. Mit der Messe letztes Jahr In Europa war der Auftragseingang in Europa, in EMEA, bei uns natürlich positiv. Da sehen Sie, dass wir am Gesamtanteil 43,5% diesen um 1% gesteigert haben. In Asia Pacific sind wir etwas runtergegangen. Sie erinnern sich, dass wir vor 3 Jahren ein Umsatzniveau hatten in China, das doch deutlich höher war. Wir sind dann dort vor 3,5 Jahren um 100, 150 Millionen abgesackt. Auf diesem Niveau sind wir stabil. Wir sehen im Moment keine weitere Reduzierung. Dort sehen wir eher Potenzial, dass sich das wieder erholt. Auf der anderen Seite haben wir in Nordamerika eine gute, stabile Situation im letzten Jahr gesehen. Osteuropa war okay und auch Südamerika mit allen Schwierigkeiten in Brasilien. Brasilien liegt noch um die 3%. Das ist eine sehr ausbalancierte Lage, wo wir dann doch die eine oder andere Stärke oder Schwäche in der Region mit der anderen Region kompensieren können. Wie sieht es dann im Ergebnis aus von den Zielen, die wir nach beiden Divisions in der alten Struktur gegeben haben? Wir hatten gesagt, bei dem Heidelberg Equipment Alt war der Zielkorridor zwischen 4% und 6% EBITDA zu liegen. Wir lagen ungefähr bei 5%, von da aus Aussagemarge erreicht. Im Bereich Services sollten wir zwischen 9% und 11% liegen. Dort liegen wir bei 9%, auch im Rahmen unserer eigenen Zielsetzung. Das sehen Sie hier nochmal abgetragen. Da es nun die alte Welt ist, würde ich mit weiteren Analysen nicht in dem Bereich einsteigen. Komme zur Bilanz. Die hatte im letzten Jahr ihren Tiefpunkt am 30.09., als der Zinssatz bei den Pensionen deutlich unter 2% gelegen hat. Die Zeiten sind vorbei. Wir sehen im Moment, dass die Zinssätze, die wir nehmen müssen für unsere Pensionen, bei 2,4%, 2,5% sind. Man könnte sagen, der Korridor kann zwischen 2% und 3% liegen. Da wir auf dem gleichen Niveau lagen wie im letzten Jahr, haben wir hier eine deutliche Erholung gehabt, sodass das Konzern Eigenkapital in Kombination mit dem positiven Jahresüberschuss nun wieder bei 15% liegt. Sie sehen, dass wir da sogar Rückschlagpotenzial hätten, falls die Zinsen kurzfristig nochmal absacken würden. Im Moment zeigen aber alle Indikatoren eher dahin, dass der Zinssatz mindestens auf diesem Niveau bleibt, eher noch weiter nach vorne steigt. Und dann würde natürlich das Eigenkapital entsprechend stärker werden und dann die Pensionsrückstellung sinken. Auf diesen technischen Umstand habe ich in den letzten Jahren immer wieder hingewiesen, in unseren Telcos darauf hingewiesen. Hier sehen Sie das Ergebnis, dass wir dort eigentlich, ich sag mal, solide aufgestellt sind, auch auf diese spezielle Funktion. Was haben wir sonst noch? Wir haben lange an dem Networking Capital gearbeitet. Der eine mag sich noch daran erinnern, dass wir von 1,4 Milliarden absolut kamen. Das war damals fast eine vergleichende Topline, die wir auch heute haben. Wir sind jetzt runtergekommen auf ein Volumen von 650 bis 700 Millionen. Wir fahren ungefähr mit 26-27% Networking Capital. Die Maßnahmen, Programme sind alle implementiert in der Organisation über alle Geschäftsbereiche, in alle Regionen rein, über alle Prozessketten. Wir sehen auch hier weiter Potenzial nach vorne. Wenn es uns gelingt, das Umsatzwachstum so wie geplant in den 5 Jahren zu entwickeln, glauben wir, dass wir auch das NWC, Networking Capital, in Prozent vom Umsatz nochmal um 2 bis 3 Prozentpunkte senken werden können, was dann natürlich indirekt auch wieder Mittel freisetzt und uns dann auch wieder größeren Spielraum gibt, die ein oder andere Investition zu tätigen. Von da aus nitty-gritty, viele, viele Aktivitäten, aber das ganz große Big Picture ist von allen verstanden, dass wir hier mit einer Senkung und einer Reduzierung der Kapitalbindung uns Freiheiten schaffen, die wir für die Investition ins operative Geschäft sehr gut nutzen können. Der nächste Punkt, den wir haben auch in diesem Jahr weiterhin einen über 200 Millionen Kassenbestand. Ad 1 wissen wir, dass wir natürlich eine Wandelanleihe haben, die vielleicht wandelt. Jetzt, wo wir hier stehen, wäre die Wandlung vielleicht möglich. Sie aber vielleicht auch nicht wandelt, dann würden wir sie einfach mit Geld zurückzahlen. Wir haben uns einfach das Liquiditätspolster geschafft, diese Flexibilität zu haben. Und deswegen haben wir auch entsprechende Vorhaltungen in der Kasse. Normale operative Kasse wären irgendwo zwischen 80 und 100 Millionen. Sie sehen, dass wir 220 Millionen auf der Bilanz haben. Zeigt, dass wir neben der Bedienung dieser Wandelanleihe auch noch das Geld haben auf dem Festgeldkonto, um Akquisitionen zu tätigen. Und wenn wir nichts von beiden haben, dann können wir auch noch weiter in der Kapitalstruktur optimieren. Da komme ich später zu. Die einzige Besonderheit, die ich heute nebenbei noch erwähne, sind die latenten Steuern. Es gibt die Besonderheit, dass in den USA gerade über Steuersenkungspläne umfangreich diskutiert wird. Wir haben die Besonderheit, dass wir von unseren 99 Millionen latente Steuern 70 Millionen in den USA haben. Eine Senkung des Steuersatzes ist natürlich positiv, weil sie langfristig weniger Steuern zahlen werden. Haben sie aber so wie wir die Notwendigkeit, etwas aktiviert zu haben, dann müssten sie, wenn es denn so käme, einmalig die Bewertung anpassen und dann wird es eine entsprechende Belastung geben, einmalig, nicht cashwirksam. Das ist damit gemeint. Auf der anderen Seite haben wir mehr als 1 Milliarde Verlustvorträge in Deutschland, HDM AG, wo wir sicherstellen können, dass wir in den nächsten Jahren, wenn wir dann weiter profitabel werden, auch nur die Minimumbesteuerung haben und auch keine weiteren Steuern zahlen. Das ist ein Punkt, den ich hiermit erwähnt haben wollte am Rand der Bilanz. Ansonsten sehen Sie noch, dass die Nettoverschuldung natürlich unterm Strich 250 Millionen ist. Wir haben noch Finanzverbindlichkeiten, das sind die gezogenen von 470. Das zeigt, dass wir dort eigentlich relativ solide aufgestellt sind. Kommen wir zum Finanzrahmen. Der eine oder andere mag sich erinnern, früher gab es einen Block, der war riesig und der war alles im nächsten Jahr fällig. Das gibt es alles nicht mehr. Wir haben den Finanzrahmen von 1,4 Milliarden auf 700 Millionen reduziert. Wir haben die Finanzierungsquellen diversifiziert, haben verschiedenste Instrumente und wir haben es auf der Zeitachse. Ich wiederhole mich, indem ich sage, meine Philosophie ist immer, alle 2 bis 3 Jahre eine 50 bis 100 Millionen Fälligkeit zu haben. Denn wenn ich den Free Cashflow nehme, wie er dann normalerweise bei uns generiert wird, und ich nicht im operativen Geschäft die ein oder andere Investition tätigen kann, in dem Zeitpunkt, wo sie dann fällig ist, dann kann ich immer hier auf der Kapitalstrukturseite investieren, kann Verschuldung zurückführen, kann neue Instrumente aufnehmen. Und da wir leider noch 6, 7 und 8% Zinsen zahlen, ist das eine sehr sichere Benchmark, dass wir sagen können, wir können uns hier weiter in der Finanzstruktur optimieren. Die eben angesprochene Wandelanleihe ist jetzt hier im Juli. Dann haben wir da hinten noch eine kleine Fälligkeit. Da fängt dann das EIB-Darlehen an, fällig zu werden. Wir haben hier nur die Bankenlinie, die nie in Cash gezogen ist. Deswegen haben wir den größeren Block hier hinten mit 250 bis 300 Millionen Wandelanleihe. Man darf betonen, das haben wir immer wieder gesagt, wir haben eine Non-Call-3-Periode. Ab Mai 2018 können wir diesen High-Yield-Bond zurückkaufen. 8% Zinsen müssen wir heute zahlen. Die Call-Prämie ist bei 4%. Das heißt, im ersten Jahr sofort, wenn man es macht, lohnt es sich. Und damit kann ich immer zu meinen Kollegen sagen, wenn wir mehr als 8% im operativen Geschäft haben, können wir da investieren. Wenn wir das nicht haben, haben wir die Freiheit, auch hier zu investieren. Die Earnings per Share sind jeweils die gleichen, weil der Payback entsprechend da ist. Das ist das, was wir hier haben. Wir haben mittlerweile auch Fälligkeiten schon in 23, 24 und demnächst auch in 25. Also von da aus geht die Optimierung weiter. Wir haben so einzelne Bausteine, die wir aufbereiten, um auch hier die Blöcke noch kleiner zu machen, um dann alle 2, 3 Jahre so einen 50-Millionen-Block, wenn überhaupt, stehen zu haben. Deswegen meine Message, das ist alles erreicht. Was ist noch nicht erreicht? Das ist das, was ich vorhin anmoderiert habe. In 2017 hatten wir Zinsaufwand, nicht Finanzergebnis, Zinsaufwand von noch 34 Millionen. Wenn ich jetzt ausgehe, dass der 200-Millionen-Bond mit 200 Millionen 8% kostet, die beiden Convertibles bei 6 und 8% sind, dann kann ich sagen, im Durchschnitt fast 8%. Wenn wir die 300 Millionen zukünftig auch bräuchten und einfach nur noch mit 4% finanzieren, so wie die Finanzierung jetzt jüngst alle abgeschlossen worden sind, dann haben wir die 14 Millionen Einsparungen, die hinterlegt sind, ich sage mal, auf dem Silbertablett liegen. Wir müssen es einfach nur umsetzen. Und wenn wir halt das Geld anders verwerten, dann haben wir halt eben andere Renditen. Von da aus ist dieser Weg vorgezeichnet, wie das Ergebnis sich verbessern sollte. Die Stabilität über die Drei-Säulen-Theorie, die wir haben, ist weiterhin gegeben. Wir sind am Kapitalmarkt, wir bleiben am Kapitalmarkt, wir haben dort einen guten Zugang. Wir haben jetzt die Förderdarlehen weiter aufgebaut als dritte Säule. Und wir haben dann fürs Tagesgeschäft die Linien, die wir mit den Banken haben, um operatives Geschäft auf der ganzen Welt zu machen. Nicht, dass wir da groß Geld ziehen, ab und zu mal ein bisschen NWC, aber das ist das, was wir entsprechend aufbereitet haben. Wohin verwenden wir unsere freien Mittel, unsere Innenfinanzierung? Das ist einfach der Versuch, das auf diesen zwei Seiten darzulegen. Die strategische Dimension der beiden Transaktionen hat Herr Hunsdörfer gerade ausgeführt, nämlich einerseits im Bereich Consumables, lange verhandelt, Softwarebereich, strategische Einordnung gegeben. Wir werden dort einen Umsatz von rund 30 Millionen haben. Kaufpreis wäre ich bestimmt heute irgendwann im Laufe des Tages gefragt, liegt dann zusammen bei ungefähr 20 Millionen. Von da aus ist das, was wir geparkt haben, zur Seite gelegt, sodass wir auch bezahlen können. Details hängen dann natürlich noch von den finalen Schritten ab, werden wir dann am Ende des Geschäftsjahres im Geschäftsbericht wieder umfangreich darstellen. Aber Sie sehen, dass wir auch dort die Balance gehalten haben. Was machen wir sonst noch? Strukturkostenverbesserung. Wir haben die Immobilienprojekte soweit abgeschlossen. Wir haben hier das FEZ, das wir dann demnächst noch überführen müssen, wenn dann die Investition in Wiesloch soweit abgeschlossen sein wird. Dann haben wir auch das Gebäude noch zu verwerten. Wir haben jetzt hier vorzeitig abgelöst aus einer Leasing-Transaktion das World Logistic Center und auch die PMA. Beide sind wieder zurücküberführt in Heidelberg, Teil eines größeren Gesamtkonzeptes im Rahmen des Real Estate mit entsprechenden Einsparungen auf der Lohnkostenseite von Herrn Hunsdorfer ausgeführt, aber natürlich auch mit reduzierten Leasingkosten, die dann einzahlen in das Ziel, am Ende der Periode 50 Millionen Strukturkosten reduziert zu haben. Hier aus diesen beiden Immobilienprojekten werden dann sicherlich 10 Millionen dafür zuständig sein. Wie sieht das konkret aus? Wir sind nach Wiesloch gegangen. Wir haben hier vorne die Hauptverwaltung, wir haben hier unten die freien Flächen über Parkplätze, wir haben die Hallen, die dann sicherlich nochmal optimiert werden können, haben hier Halle 10, haben hier die Halle 11, wo dann die große WLF drin ist, Vorführräume, haben hier die großen Fertigungsstraßen, Halle 6. Und diese Halle wird halt ummodelliert, wie wir es Ihnen im Vorjahr gezeigt haben, als in neuer Kultur das FEZ-Zentrum. Wir haben daneben dann den Service dabei, haben die Produktion dabei, sind prima miteinander verzahnt. Das wird sicherlich Effizienzmaßnahmen bringen. Wir freuen uns schon drauf, Herr Hunsdorfer, ich sage mal salopp, die Weihnachtsfeier 2018 endlich in dem Gebäude zu machen, weil es ist wirklich kulturell was ganz anderes, wenn Sie die dann alle am Standort haben. Ich habe es selber gespürt, als ich von Heidelberg nach Wiesloch gehen durfte. Und die Kollegen, die haben eigentlich keine Lust mehr, von Heidelberg nach Wiesloch zu fahren und sich dann wieder auszutauschen, wieder zurückzufahren. Also der Vorteil ist in der Arbeitswelt natürlich da. Und von da aus ist das ein sicherlich sehr, sehr spannendes Projekt. By the way, das ist auch KfW gefördert, weil wir dort natürlich Effizienzprogramme nutzen. Hier haben wir auch einen langfristigen Finanzierungsvertrag über 7 Jahre, der dann auch wieder bei Zinsen von ungefähr 3,5% liegt. Also auch dort sieht man, dass dann das eine Rad in das andere greift. Im WLC Logistik haben wir Gleiches erzielen können. Auch hier haben wir vorfällig die Sachen wieder an uns heranholen können, während die Optimierung im Werk fahren können und haben auch dafür mit der entsprechenden Finanzierungspartner einen langfristigen Finanzierungsvertrag ausverhandelt, sodass wir auch dort einen Baustein, den ich eben angedeutet habe, nach 2022 haben, sodass wir auch hier ein Rad ins andere greift. Was haben wir dann gemacht? Nachdem Herr Hunsdorfer und Herr Dr. Herrmann zu uns gekommen sind, haben wir, wie von Herrn Hunsdorfer ausgeführt, natürlich Organisation, Strategie, alles überprüft und im Finanz- und Rechnungswesen, das ist jetzt mein Part zum Vortrag, werden wir entsprechende Änderungen vornehmen. Wir steuern demnächst ja über den Bereich Heidelberg Digital Technology, Herr Plenz seit längerem Vorstand dabei, dann Herr Dr. Herrmann mit seiner Erfahrung Digital Business übernimmt die Digital Business and Services mit den operativen Einheiten Service, Consumables, unsere Digitalprodukte und auch Remarketed, meine Wenigkeit weiterhin für Financial Services. Herr Hunsdorfer hat, anders als in der Vorgängerzeit, nur noch den gesamten Vertrieb, bündelt das. Das ist damit die neue Aufstellung. Logischerweise werden wir ab dem ersten Quartal nach dieser Aufstellung dann die Segmentierung ändern in der externen Berichterstattung. Wenn wir alles hochgeworfen haben und sich der Staub wieder setzt, ist eigentlich gar nichts passiert. Denn aus der alten Welt in die neue Welt werden die Zahlen relativ vergleichbar sein. Wir hatten vorher, wenn ich das rechnerisch umsetze, 1,35 Milliarden Umsatz bei Heidelberg Equipment. Wir hatten 1,16 Milliarden letztes Jahr im IST bei Heidelberg Services. Wenn ich die alte Welt umsetze auf die neue, ich sage mal, ein paar Rundungsdifferenzen können sich noch ändern, habe ich in der neuen Welt auch 1,3 und 1,1, also es ist gleich. Was uns aber wichtig ist, und das hat Herr Hunsdorfer vorhin ausgeführt, hier haben wir eine klare Verantwortung, dass die Entwicklung, Produktion, das Angebot der digitalen Technologien und Produkten unter einer Hand ist. Und auf der anderen Seite haben wir hier die gesamte Vermarktung und die Geschäftsmodelle zum anderen. Und auf dem anderen Chart hatte ich versucht darzustellen, Herr Hunsdorfer ist vorne im Vertrieb. Der erste Verkäufer, hatten Sie, glaube ich, beim ersten Mal gesagt. Und ich darf dann die Finanzen weitermachen. Dies gesagt, komme ich zum Ausblick, wie er quantifiziert worden ist. Im laufenden Jahr erwarten wir einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Wir werden dann in den 5 Jahren kumuliert über die 3 Maßnahmenpakete, die er vorgestellt hat, rund 500 Millionen dazu bekommen, dass wir dann ungefähr bei 3 Milliarden sind. Im EBITDA in diesem Jahr in der Bandbreite von 7 zu 7,5%. Unsere Akquisition, die eine, die wir haben, ist natürlich im ersten Jahr nicht accretive. Die wird erstmal aufgenommen, die wird integriert. Ab dem 2. Jahr wird sie positive Beiträge bringen. Das sind dann Punkte, die man mit zu berücksichtigen hat. In Summe erwarten wir einen Ergebnisbeitrag über 5 Jahre von 100 Millionen. Vereinfacht dargestellt die Hälfte zum Umsatzwachstum und die andere Hälfte aus den Struktur- und Prozessoptimierung, sodass wir dann am Ende bis zu 10% EBITDA-Marge erreichen werden. Aufgeteilt auf die beiden Divisionen heißt es heute, in der neuen Struktur wären wir bei 5% gewesen bei HDT, Digital Technology, Digital Business bei 9%. Im nächsten Jahr ist diese Bandbreite hier 5 bis 7, da 8 bis 10, weil entsprechende Vorleistungen im Digitalportfolio bei HDB noch anfallen. In der Zeitachse wird diese Verbesserung dann in den beiden Divisionen auch spürbar. Und wir haben dann natürlich das durchgerechnete Ergebnis als Nettoergebnis. Haben wir heute 36 Millionen, sollte dann in diesem Zeitstrahl das Ergebnis auf über 100 Millionen liegen. Selbstverständlich wäre dann der Leverage eigentlich weiter unter 2. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass wir unterwegs das eine oder andere auch noch kaufen können und das dann entsprechend durchmoderieren. Das wäre eine Zusammenfassung nochmal der Zahlen, konkretisierter auf die einzelnen Divisionen und dann die Finanzthemen vorher ein bisschen anmoderiert. Und das gäbe mir die Chance, jetzt an den CEO weiter zurückzuübergeben.
Vielen Dank, Herr Kalibe. Ich darf zusammenfassen. Wir haben den Turnaround eingeleitet mit Fokus auf profitables Wachstum. Wir haben 2016-17 das Ziel erreicht, nachhaltig profitabel zu sein, das Unternehmen stabilisiert zu haben. Das noch fehlende Wachstum und die nächsten Schritte der Profitabilität werden wir erreichen mit den 3 fokussierten Themen: Technologieführerschaft, digitale Transformation, das übrigens nicht nur in unserem Kerngeschäft grafische Industrie stattfindet, sondern zunehmend auch außerhalb. Und dann natürlich, und das ist eine unendliche Geschichte, das geht nämlich immer, das Operational Excellence, das ist die berühmte Geschichte, wo man den Fluss hochrudert. In dem Moment, wo man aufhört zu rudern, geht es abwärts. Das ist ein Thema, an dem wir kontinuierlich arbeiten werden, auch in Zukunft, und jedes Mal immer noch ein bisschen besser werden können. So, damit ist klar, das, was ich eingangs gesagt habe, es ist möglich und ich bin sicher, Heidelberg wird wieder ein Leuchtturm des Maschinenbaus werden. Wir haben die Chance, eine digitale Transformation zu machen, weit vor allen anderen Unternehmen, eben auch einmal durch die besondere Struktur unserer grafischen Industrie, aber auch deshalb, weil Heidelberg, was das Thema Digitalisierung angeht, was unsere Maschinen können, was wir an Produkten haben, an Workflow haben, deutlich vor den meisten anderen Unternehmen im Maschinenbau sind und dieses jetzt auch in entsprechende Geschäftsmodelle umsetzen werden. Im nächsten Jahr werden wir in diesem laufenden Jahr werden wir vor allem die ganzen Grundsatzentscheidungen treffen, soweit sie nicht schon getroffen sind, die ersten Schritte einleiten und mit der konsequenten Umsetzung beginnen. Ab dem nächsten Geschäftsjahr wird sich dies in den operativen Zahlen bereits zeigen. Und ich denke, bis zum Jahr 2021, 2022 werden wir mit Sicherheit das operative Ziel, das operative Ergebnis von 100 Millionen Verbesserung erreicht haben. Und das ist dann, sage ich mal, der richtige Schritt, um dann wirklich zu einem Unternehmen zu kommen, so wie ich es mir vorstelle, das eine ordentliche Wachstumsrate jedes Jahr hat, die auch zwischen 5 und 10% liegen muss und die auch ein Ergebnis haben muss, das dann irgendwann mal zweistellig ist, und zwar nicht im EBITDA, sondern im EBIT, so ich mir das vorstelle. Das ist dann ja langfristig zu sehen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt stehen wir gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.